Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die Predigt heute steht im Propheten Sacharja. Wir machen weiter in unserer Reihe durch den Propheten, wo wir ja nicht jedes Kapitel uns anschauen, aber ausgewählte Kapitel. Und heute kommen wir zu Kapitel 9. Und wir hören Gottes Wort ab Vers 1. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über das Land Hadrach. Und auf Damaskus wird es ruhen. Denn der Herr hat ein Auge auf die Menschen, auch auf alle Stämme Israels. Und auch auf Hamat, das daran grenzt, Tyrus und Sidon, denn sie sind sehr weise. Der Tyrus hat sich eine Festung erbaut und Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Straßendreck. Und siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Streitmacht auf dem Meer schlagen. Und es selbst soll mit Feuer verzehrt werden. Askalon wird es sehen und schaudern, und Gaza wird sehr erzittern, auch Ekron, weil seine Hoffnung zu Schanden geworden ist, und der König wird aus Gaza vertilgt, und Askalon wird unbewohnt bleiben, und in Asdod wird ein Bastard wohnen, und ich will den Stolz der Philister brechen. Und ich will sein Blut aus seinem Mund wegschaffen und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen, so dass auch er unserem Gott übrig bleiben und sein soll wie ein Geschlecht in Juda. Und Ekron wie die Jebusiter. Und ich will mich um mein Haus herlagern zum Schutz vor dem Kriegsvolk und vor denen, die hin und her ziehen, dass künftig kein Bedränger mehr über sie kommen wird, denn jetzt habe ich es mit eigenen Augen angesehen. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt wieder zur Festung zurück, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Schon heute verkündige ich, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will. Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Und ich will deine Söhne, o Zion, erwecken gegen deine Söhne, o Griechenland, und will dich machen wie das Schwert eines Helden. Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird ausfahren wie ein Blitz. Und Gott, der Herr, wird in die Posaune stoßen und einherfahren in den Stürmen des Südens. Der Herr der Heerscharen wird sie beschirmen, und sie werden die Feinde verzehren und mit Schleudersteinen unterwerfen, und sie werden trinken und werden laut sein vor Siegesfreude wie vom Wein, und sie werden voll Blut sein wie die Opferschalen, wie die Ecken am Altar. Und der Herr, ihr Gott, wird sie erretten, an jenem Tag als die Herde seines Volkes. Denn Edelsteine am Diadem sind sie, funkelnd über seinem Land. Denn wie vortrefflich und wie schön ist es, Korn gibt's, das junge Männer und Most, der Jungfrauen gedeihen lässt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Diesen Satz hat der Philosoph George Santayana vor genau 100 Jahren geschrieben. Hat er recht? Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Um dem Krieg zu entgehen, muss man schon sterben, könnte man meinen. Lebt man, jagt ja ein Krieg den nächsten. Im Jahr 2022 gibt es laut dem Internetportal Statista weltweit etwa 30 Kriege und bewaffnete Konflikte. Die Zahl ist seit Jahren steigend. Und mit dem Ukraine-Krieg spüren wir die Auswirkungen eines dieser Konflikte sehr deutlich. So deutlich wie vielleicht seit Ende des Kalten Krieges keinen Krieg mehr hier in unserem Land. Ein Krieg jagt den nächsten in unserer Welt. Steht ein Friedensvertrag, bricht woanders ein Krieg los. Und keine menschliche Vorkehrung, kein menschlicher Vertrag konnte wirklich dauerhaft den Frieden sichern. Nicht der sogenannte ewige Landfrieden am Ende des Mittelalters, wo man das mal probiert hat. Nicht der Westfälische Frieden nach dem Dreißigjährigen Krieg. Nicht die Friedensverträge nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Nicht der Völkerbund und auch nicht die UNO. Und doch ist es hier in unseren Breiten vergleichsweise ruhig. Friedlosigkeit erleben wir seit Jahrzehnten meistens nicht im Konflikt mit anderen Staaten, sondern vor allem auf kleinerer Ebene. Gibt es Konflikte in der Ehe oder in der Kernfamilie? Gibt es irgendwie Probleme mit der weiteren Familie? Da gibt es Schwierigkeiten auf der Arbeit oder mit dem Vermieter. Da gibt es Unstimmigkeiten mit den Nachbarn, Streit in der Gemeinde. Überall, wo wir es mit anderen Menschen zu tun haben, gibt es früher oder später Konflikte. Und als Christen kommen ja noch weitere Konflikte obendrauf. Nämlich der Konflikt zum Beispiel mit unserem alten Menschen, der in uns drin ist und uns immer wieder zurück in unser altes Leben ziehen möchte. Oder der Konflikt mit denen, die Jesus nicht kennen und uns ablehnen, weil wir Christen sind. Ja, vielleicht erinnert ihr euch an die Reihe durch den ersten Petrusbrief, da haben wir uns ausführlich mit diesen Fragen beschäftigt. Es gibt Kriege im Großen, Konflikte im Kleinen und wir wünschen uns so oft nicht sehnlicher als Frieden, als Ruhe und Frieden. Und Gottes Wort sagt uns heute Morgen, diesen Frieden gibt es. Diesen Frieden gibt es aber nicht einfach nur irgendwo, sondern als Gottes Kinder verspricht uns Gott diesen Frieden. Und er verspricht uns nicht nur einen Scheinfrieden, sondern wirklichen Frieden. Nicht ein bisschen Frieden, sondern völligen Frieden. Nicht einen zeitlich begrenzten Frieden, sondern Frieden für immer. Und das ist unser Thema für heute Morgen. Gott schenkt uns Frieden für immer. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen dazu. Gott schenkt uns Frieden für immer. Erstens, indem er alle unsere Feinde vernichtet. Zweitens, weil er uns seinen König schickt. Und drittens, obwohl er uns nicht ohne Kampf siegen lässt. Gott schenkt uns Frieden für immer, indem er alle unsere Feinde vernichtet, indem er uns seinen König schickt und obwohl er uns nicht ohne Kampf siegen lässt. Ja, wenn du jetzt hörst, dass Gott uns Frieden schenkt, dann kann ich mir vorstellen, dass in deinem Kopf so ein paar Fragen aufploppen. Wann denn? Warum denn nicht jetzt? Wie tut er das? Wir sehen in der gesamten Bibel, dass Gott es nicht von einem auf den anderen Tag tut. Wir sehen auch, dass er das souverän als König dieser Welt tut, aber dass er uns gleichzeitig mit in den Kampf um Frieden hineinnimmt. Aber das, was er uns als erstes zeigt hier in unserem Abschnitt durch Sacharja, ist, dass er, dass Gott alles aus dem Weg räumt, was den Frieden gefährdet. Und das ist unser erster Punkt. Gott schenkt uns Frieden für immer, indem er alle unsere Feinde vernichtet. Das sind die Verse 1 bis 8. In Versen 1 bis 8 nimmt uns Gottes Wort mit auf eine Reise. Und es tauchen dort viele Städtenamen auf, von denen euch die meisten vermutlich nicht viel sagen. Ja, vielleicht habt ihr schon mal von der Stadt Damaskus gehört, in Vers 1. Das war damals die Hauptstadt Syriens, ist es heute immer noch. Vielleicht kennt ihr auch noch die Stadt Gaza. Der ist der Gazastreifen heute benannt. Aber auch wenn einem die meisten Städtenamen nicht viel sagen, eine Sache ist klar, Gott zerstört diese Städte, er erobert sie. Gott stellt sich hier vor als ein Kriegsherr, der diese Städte erobert. Und die Frage ist, was ist das Besondere an den Städten? Und um zu verstehen, was das Besondere an diesen Städten ist, müssen wir zurückgehen in der Geschichte der Bibel an den Anfang. Da suchte sich Gott den Abraham aus und er sagte zu ihm, Abraham, ich möchte dir ein Land schenken. Aber er versprach dem Abraham nicht einfach ein undefiniertes Land, sondern er sagte dem Abraham sehr genau, welche Grenzen dieses Land haben wird. Er sagte ihm, deine Nachkommen habe ich dieses Land gegeben und zwar vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Das ist ein ziemlich großes Gebiet, weit über die Grenzen des heutigen Staates Israel hinaus. Und tatsächlich hat Gott dieses Versprechen an Abraham erfüllt. Unter König Salomo reichte die Herrschaft des Volkes Israel bis an den Euphrat im heutigen Irak. Aber die meiste Zeit davor und danach regierten die Israeliten nur über einen kleinen Teil dieses riesigen Landes, was Gott ihnen versprochen hat. Und in den übrigen Teilen dieses versprochenen Landes regierten mächtige Feinde des Volkes Israel. Und es sind alles Städte, die in diesem Gebiet liegen, was Gott seinem Volk versprochen hatte, aber wo Feinde lebten und regierten. Und das Spannende ist jetzt, diese Städte werden hier jetzt nicht einfach aufgezählt, sondern die Bibel nimmt uns mit wie auf eine Reise von Stadt zu Stadt. Also es ist so eine Art Tourenplan. Ja, in Vers 1 geht es los im Norden, am Euphrat, an der Grenze heute zwischen dem Irak und Syrien. Und dann geht es langsam auf dieser Reise in den Süden durch Syrien, dann zu den Städten Tyrus und Sidon, die liegen im heutigen Libanon. Und schließlich geht man weiter in das Gebiet der Philister, das liegt ganz im Südwesten von Israel, da wo heute der Gazastreifen ist. Und die Philister hatten fünf mächtige Städte, von denen die meisten hier aufgezählt werden: Asdod, Askalon, Ekron, Gaza und Gat. Vier davon lesen wir auch die Namen, und auch sie werden alle dem Erdboden gleichgemacht. Und was haben alle diese Städte gemeinsam? Wir haben gesehen, zum einen liegen sie alle in dem Gebiet, was Gott eigentlich seinem Volk versprochen hat. Und zweitens halten sie sich alle für stark. Sie verließen sich auf die kulturellen Götzen aller Zeiten. Tyrus und Sidon, über diese beiden Städte lesen wir, dass sie sich für sehr weise halten. Sie hatten eine ausgeklügelte und gesicherte Festung. Sie verlassen sich auf menschliches Geschick, menschliche Weisheit, menschliche Technik. Und diese Argumentation begegnet uns aktuell jeden Tag in den Nachrichten. Man muss nur die richtige Waffentechnik liefern, dann wird es Frieden geben. Der nächste Götze ist das Geld, Vers 3, zweite Hälfte. Da heißt es, sie haben sich Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Straßendreck. Heute benutzen wir ein anderes Bild und sagen, der hat einfach Geld wie Heu. Und der dritte Götze ist Stolz. Mit mir kann man das nicht machen. Ich bin unbesiegbar, ich bin unantastbar. Vers 6, zweite Hälfte, wo Gott sagt, ich will den Stolz der Philister brechen. Wie oft hat in der Vergangenheit übertriebener Nationalstolz zu Kriegen geführt? Aber die stolzeste Nation siegt nicht einfach nur, weil sie stolz ist. Die reichste Nation gewinnt keinen Krieg, nur weil sie reich ist. Und auch die beste Technik garantiert keinen Frieden. Alle diese Götter, alle diese Götzen sind Scheingötter. Sie helfen nicht wirklich und vor allem sie haben dem Angriff Gottes, diesem Kriegszug Gottes, von dem wir hier lesen, nichts entgegenzusetzen. Aber die Tour endet nicht mit diesen Feindesstädten. Der Kriegszug Gottes endet nicht in diesen ganzen Feindesstädten, sondern er endet in einer Stadt. Aber nicht in einer Feindesstadt, sondern in Gottesstadt, in Jerusalem. Vers 8. Und ich will mich um mein Haus, also in Jerusalem, herlagern, zum Schutz vor dem Kriegsvolk und vor denen, die hin und her ziehen, dass künftig kein Bedränger mehr über sie kommen wird. Gott zieht am Ende in Jerusalem ein, dort, wo sein Haus der Tempel ist. Und von dort wird er sein Volk beschützen, von dort wird er Frieden geben. Das ist das Versprechen Gottes. Und tatsächlich, wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass Gott diese Versprechen aus den ersten 8 Versen wahrgemacht hat. Es sollte ungefähr 200 Jahre dauern, nach dieser Prophezeiung, da ging einer der mächtigsten Feldherren der Weltgeschichte genau diese Strecke ab. Genau diese Strecke, von der wir hier lesen. Das war der griechische Feldherr Alexander der Große. Er belagerte die genannten Städte in dieser Reihenfolge. Viele von diesen Städten zerstörte er auch. Besonders beeindruckend war in diesem Kriegszug die Eroberung der Stadt Tyros. Diese Stadt liegt direkt am Mittelmeer. Und in Vers 4 heißt es, dass der Herr Tyros erobern wird und dass er seine Streitmacht und jetzt auf dem Meer schlagen wird. Es war damals so, Tyros bestand aus zwei Teilen. Es gab eine Stadt auf dem Festland und eine Stadt, die war vorgelagert vor dem Festland auf einer Insel. Die Stadt auf dem Festland, die war schon gut gesichert, aber mehrfach war sie erobert worden in der Geschichte und dann immer wieder aufgebaut worden. Aber die Stadt auf der Insel, also die Stadt auf dem Meer, die galt als uneinnehmbar. Selbst der große babylonische König Nebukadnezar, der war daran gescheitert. Alexander, der eroberte jetzt auch Tyros auf dem Meer. Genauso wie Gottes Wort es hier vorausgesagt hatte, 200 Jahre vorher. Er ließ in einem riesigen Projekt zwei Dämme vom Strand hin zu dieser Insel bauen und so gelang ihm die Eroberung. Ihr könnt euch mal informieren heute Nachmittag, wenn ihr Zeit habt, irgendwo im Internet, über die Eroberung von Tyros im Jahr 332. Spannende Geschichte. Gottes Wort sagt es hier schon 200 Jahre vorher voraus. Aber auch wenn Alexander der Große ein Werkzeug Gottes war, Alexander ist nicht Gott selbst. Alexander erfüllte diese Prophezeiung zwar teilweise, er war ein Werkzeug in Gottes Hand, mit dem Gott diese Prophezeiung wahrmachte, aber er konnte nicht das sagen, was Gott zu seinem Volk in Vers 8 sagt. Ich will mich um mein Haus her lagern, zum Schutz vor dem Kriegsvolk. Alexander hat tatsächlich diese ganzen Städte erobert. Jerusalem hat er nicht erobert. Aber er ist nicht nach Jerusalem gezogen und hat gesagt, ich kümmere mich um das Volk Gottes. Er ist nicht Gott. Er ist nicht der, der Gottes Kinder beschützt. Was sagt uns diese Prophezeiung heute? Wir leben nicht mehr in Israel und vermutlich ist dir, wenn du ganz ehrlich bist, auch herzlich egal, wie Gott mit diesen Städten umgeht. Die grundlegende Botschaft, die ist aber zeitlos. Denn die grundlegende Botschaft dieser Verse lautet: Gott schenkt dir Frieden, indem er alle deine Feinde besiegt. Gott verspricht dir: Ich entferne aus deinem Leben alles, was Kriege und Konflikte erzeugt. Und er sagt: Darauf richte ich meine Augen. Apropos Augen. Zweimal tauchen nämlich die Augen in den ersten 8 Versen auf bei dieser Tour durch die Städte. Einmal ganz am Anfang, Vers 1, und einmal am Ende in Vers 8. Vers 1 ist das in der Schlachter so übersetzt, und heißt es, denn der Herr hat seine Augen auf die Menschen geworfen. Der Vers ist nicht ganz leicht zu übersetzen. Wenn ihr andere Bibelübersetzungen habt, habt ihr vielleicht andere Übersetzungen. Ich glaube, die Übersetzung hier ist etwas unglücklich, denn besser ist es, es genau andersrum zu übersetzen. Also, die Menschen haben ein Auge auf Gott geworfen, hier in Vers 1. Das sind Menschen in Gottes Volk. Sie schauen zu Gott, werfen ihre Augen auf Gott und sagen: Gott, hilf uns endlich. Um uns rum sind überall Menschen, die für Unfrieden sorgen. Und was tut Gott? Nach dieser ganzen Tour in den ersten 8 Versen, Vers 8 am Ende: Denn jetzt habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Gott wirft sozusagen seinen Blick jetzt zurück. Am Anfang schaut das Volk sehnsuchtsvoll zu Gott, wirft seine Augen auf Gott und schreit um Hilfe. Und jetzt in Vers 8 schaut Gott zurück und verspricht Frieden. Die Frage ist, wie schafft er diesen Frieden? Diesen Frieden, von dem wir in den ersten 8 Versen lesen. Alexander der Große war ein Werkzeug in Gottes Hand, aber er schaffte keinen ewigen Frieden. Er schaffte auch nicht Frieden für Jerusalem. Und die erste Antwort auf die Frage, wie schafft jetzt Gott diesen Frieden, die finden wir in den Versen 9 bis 12. Und es beginnt damit, dass Gott in den Versen 1 bis 8 in Jerusalem endet. Seine Reise endet in Jerusalem und genau in dieser Stadt schickt Gott seinen Friedenskönig. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott schenkt uns Frieden für immer, weil er uns seinen König schickt. Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eseline. Das ist der mit Abstand bekannteste Vers aus dem Propheten Sacharja. Und ich würde sagen, es ist auch eine der bekanntesten Prophezeiungen aus dem gesamten Alten Testament. Dein König kommt zu dir. Was als erstes auffällt, ist, wie liebevoll Gott hier seine Kinder anspricht. Er sagt Tochter Zion, Tochter Jerusalem. Er sagt nicht du Megametropole Jerusalem, sondern er spricht die Stadt ganz liebevoll an, wie so ein kleines Kind, was er auf seinen Schoß nimmt. Der Tochter war damals ein Begriff für ein kleines Dorf außerhalb einer größeren Stadt, was von dieser Stadt abhängig war. Und dieses Wort benutzt Gott hier für die Hauptstadt seines Volkes. Und dann sagt er, dein König kommt zu dir. Er sagt nicht, ein König kommt zu dir, das wäre richtig. Er sagt auch nicht, mein König kommt zu dir, auch das wäre richtig, sondern er sagt, dein König kommt zu dir. Und wer dieser König ist, der hier nach Jerusalem zu Gottes Kindern kommt, das haben wir eben in Matthäus 21 gelesen. Wie Jesus das dann machte, als er nach Jerusalem geritten ist. Und wir lernen über diesen König Jesus eine ganze Menge, bereits hier im Alten Testament, über 400 Jahre, bevor Jesus tatsächlich nach Jerusalem geritten ist. Das heißt dort, er ist gleichzeitig gerecht und ein Retter, gleichzeitig klein und groß und gleichzeitig Gott und Mensch. Ich sage das nochmal, er ist gleichzeitig gerecht und ein Retter, gleichzeitig ein großer König und ein kleiner König und gleichzeitig Gott und Mensch. Schauen wir uns das jetzt im Detail an, wo man das hier sieht. Erstens, er ist gerecht und ein Retter, lesen wir hier. Wäre der König nur gerecht, dann würde er das Volk richten müssen. Ja, denn Gottes Gerechtigkeit, diese Eigenschaft seiner Gerechtigkeit, die verpflichtet Gott, Sünde zu strafen. Wäre Gott ausschließlich gerecht oder dieser König hier ausschließlich gerecht, dann müsste es der Tochter Zion, also den Kindern Gottes, so gehen wie den ganzen anderen Städten, von denen wir in den ersten 8 Versen gelesen haben. Aber er ist eben nicht nur gerecht, sondern er ist auch der Retter. Er rettet die Menschen vor den Folgen seiner eigenen Gerechtigkeit. Ja, das ist eines der größten und wunderschönsten Geheimnisse des Evangeliums. Gott rettet uns vor sich selbst. Denn ohne seine Rettung wäre seine Gerechtigkeit für uns die schlimmste Nachricht überhaupt. Seine Gerechtigkeit ohne seine Rettung würde für uns eine ewige Strafe bedeuten. Und dann lesen wir zweitens, er ist gleichzeitig klein und groß. Da heißt es in Vers 9 weiter, er ist demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Ich möchte, dass ihr euch das mal bildhaft vorstellt, wie das ausgesehen haben muss. So ein ganz kleiner Esel, und Jesus sitzt da drauf und reitet dann so nach Jerusalem rein, und die Leute jubeln ihm zu. Aber irgendwie ist dieses Bild auch lächerlich. Ich weiß nicht, ob die Füße von Jesus so rechts und links auf dem Boden geschleift haben. Keine Ahnung. Es sah auf jeden Fall nicht besonders majestätisch aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie heute manchmal Könige sich so durch die Stadt fahren lassen und dann den Leuten so zuwinken und bejubelt werden. Jetzt stellt euch mal vor, so ein König oder eine Königin würde sich für diesen Zweck ein verbeultes oder verrostetes Auto nehmen. Kann man machen? Fährt dann so in einem verbeulten, verrosteten Auto durch die Menschenmenge durch und winkt, ist aber nicht besonders majestätisch. Und wisst ihr, so ungefähr war das damals mit dem kleinen Esel, auf dem Jesus nach Jerusalem geritten ist. Jesus macht sich selbst klein, er ist demütig. Aber der Esel sagt noch mehr. Es gibt nämlich eine Begebenheit zur Zeit des Königs David. Da ist David von seinem Sohn Absalom aus Jerusalem vertrieben worden. Und es gab Bürgerkrieg zwischen David und seinem Sohn, tragische Geschichte. Und irgendwann kam ein Mann namens Ziba und brachte dem David einige Esel. Und der Zweck dieser Esel war es, nun zurück nach Jerusalem zu reiten und dort die Herrschaft wieder zu übernehmen. Als die Menschen hier hörten, dass der kommende König auf einem Esel reiteten, da dachten sie vermutlich genau an diese Geschichte. Und damit dachten sie an wen? An König David, an den großen König ihrer Geschichte. Er wird auf einem Esel reiten. Und sie dachten sich, wow, er ist der neue David. Siehst du, dieses Zeichen, dass er auf einem Esel reitet, dieser König, ist gleichzeitig ein Zeichen von Demut und Niedrigkeit, weil der Esel eben so mickrig ist, und der Anspruch, wie König David zu sein, also wie der größte König, den Israel je hatte in ihrer eigenen Vorstellung. Und drittens, dieser König ist gleichzeitig Mensch und Gott. Der Mensch ist klar, wenn hier von einem reitenden König die Rede ist, das ist ein Mensch. Aber erinnert euch an den Abschnitt vorher, an diese Reise durch die Städte. Da geht Gott auf Kriegszug, und wo endet er? In Vers 8. Gott selbst endet in Jerusalem. Der König, der jetzt nach Jerusalem einzieht, ist also auch göttlich. In diesem Vers steckt also enorm viel drin. Gott verspricht einen König, der gerecht und ein Retter ist, der groß und klein ist, der Mensch und Gott ist. Ein König, der scheinbare Gegensätze versöhnt, in sich selbst. So ist unser Jesus. Aber er ist noch mehr. Was wird er denn machen, wenn er dann in Jerusalem eingezogen ist? Da heißt es in Vers 11, es ist etwas kompliziert zu verstehen, da steht, und was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Das bedeutet, dort sind Menschen, die sind wie in einer Grube ohne Wasser gefangen. Also furchtbare Situation, sie sind gefangen, haben nichts zu trinken. Und was jetzt die Bibel hier verspricht, ist, dass Gott diese Gefangenen befreien wird aus ihrem Unfrieden. Ja, diese Grube ohne Wasser ist ein Bild für den Unfrieden, in dem wir leben. Und es heißt, der König kommt und er befreit die Menschen aus diesem Unfrieden. Und er wird das tun, interessanterweise, durch einen Bund, den er durch sein Blut schließen wird. Ein Bund, den er durch Blut schließen wird. Im Alten Testament ist es meistens so, dass Bünde, die geschlossen werden, mit Blut geschlossen werden. Aber der neue Bund, den Bund, den Jesus geschlossen hat, der Bund, mit dem Jesus uns wahren Frieden geschenkt hat, der ist ganz besonders. Er funktioniert auch mit Blutvergießen, aber es ist sein eigenes Blut. Nicht mehr das Blut von irgendwelchen Tieren, sondern jetzt ist es sein eigenes. Eine knappe Woche nach seinem Einzug auf diesem Esel wurde Jesus außerhalb der Stadtmauern Jerusalems schändlich gekreuzigt. Als Gerechter bewies er damit, dass Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass für Sünde bezahlt wird. Als Retter bezahlte er stellvertretend für dich und mich die gerechte Strafe, die wir selbst niemals hätten zahlen können. Als König hatte er dieses Schild über seinem Kopf: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Aber dieses Schild hing an dem Kreuz, an dem auch er hing. Klein, gedemütigt, verspottet. Er hatte eine Krone auf dem Kopf, fast wie ein großer König. Aber es war eine Dornenkrone, mit der er verspottet und ganz, ganz klein gemacht wurde. Als Gott hatte er die Fähigkeit, ein sündloses Leben zu führen und die Last des Zornes Gottes über unsere Schuld zu tragen. Als Mensch bezahlte er stellvertretend die Schuld für andere Menschen. Er vergoss sein Blut, um den Bund zwischen Gott und den Menschen, den Bund zwischen dir und Gott wiederherzustellen und dir Frieden zu schenken. Das ist nämlich das Problem von uns Menschen. Wir denken ja immer, unsere Umstände wären unser größtes Problem. Der Unfrieden so um uns herum in unserem Leben. Ja, also Streit, Krieg, Konflikte, was auch immer. Aber die Bibel deutet uns immer wieder auf den Punkt, dass das alles nur Folgen eines viel schwerwiegenderen Unfriedens sind. Es gibt etwas, was viel ernster ist. Und das ist der Unfrieden nicht auf dieser Ebene, sondern der Unfrieden zwischen mir und Gott. Und genau in diesem Konflikt hat Gott Frieden gemacht zwischen sich selbst und dir, wenn du an ihn glaubst. Er ist gerecht geblieben und zu deinem Retter geworden. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus hat gewonnen am Kreuz durch sein Blut und wir haben Frieden mit Gott. Oder wie es hier in Vers 11 heißt, wir sind entlassen worden aus einer Grube ohne Wasser. An der entscheidenden Kriegsfront deines Lebens, der Kriegsfront zwischen dir und Gott, herrscht Frieden, wenn du an ihn glaubst. Das ist doch super, oder? Aber vielleicht stellst du dir die Frage: Hier wird doch eigentlich mehr versprochen in unserem Kapitel. Hier wird doch nicht nur über den Frieden mit Gott gesprochen. Hier geht es doch vor allem darum, dass wir in unseren Beziehungen, dass wir gerade vor unseren Feinden Frieden haben. Ja, das Kreuz ist jetzt 2000 Jahre her und wir leben in einer Welt des Unfriedens wie eh und je. Und wenn du dir diese Frage stellst, bist du nicht der Erste. Die Jünger hatten nämlich damals das gleiche Problem. Sie dachten erst, mit dem Tod von Jesus ist alles aus. Und dann irgendwann verstanden sie, er ist wieder auferstanden, er lebt. Er hat gewonnen. Wir haben Frieden mit Gott. Aber dann machte Jesus Anstalten, in den Himmel zurückzukehren. Und die Jünger waren verwirrt. Sie kannten diese Kapitel aus dem Alten Testament, wie hier Sacharja 9. Sie wussten, Immer wenn das Alte Testament von dem König sprach, dann lesen wir da auch, dass er völligen Frieden bringen wird. Und jetzt sagten sie sich, oh, Jesus ist auferstanden. Aber er will jetzt weggehen, bevor er wirklichen Frieden geschaffen hat. Ja, Frieden mit Gott haben wir, aber die Welt ist immer noch unfriedlich. Und jetzt geht Jesus weg und der Frieden ist noch nicht da. Wie passt das zusammen? Und so fragten sie ihn irritiert, kurz bevor er in den Himmel zurückfahren wollte, Jesus, Jesus, stellst du jetzt deine Königsherrschaft wieder her? Also in anderen Worten, Jesus, machst du jetzt endlich wieder Frieden? Die Antwort, die die Bibel uns gibt, lautet, König Jesus kommt nicht einmal, sondern zweimal. Beim ersten Mal schafft er Frieden mit Gott am Kreuz. Und er besiegte schon alles, was ansonsten Unfrieden bringt. Der Unfrieden in dieser Welt ist bereits besiegt. Aber die ganzen Dinge, die noch da sind, die uns Unfrieden bringen, im Großen und im Kleinen, die hat er noch nicht aus der Welt geschafft. Sie sind immer noch da und das erleben du und ich jeden Tag. Wir haben gleichzeitig Frieden auf der Ebene, aber leben im Unfrieden auf der Ebene. Erst wenn Jesus ein zweites Mal kommt. Wenn er kommt, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, dann wird wirklicher Frieden herrschen. Und bis dahin stecken wir in diesem Kampf als Kinder des Friedenskönigs, als Menschen, die Frieden mit Gott haben, in einer Welt des Unfriedens zu leben. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Gott schenkt uns Frieden für immer, obwohl er uns nicht ohne Kampf siegen lässt. Ein Theologe hat mal folgendes Beispiel verwendet, um zu erklären, wie wir das genau verstehen können. Wie es sein kann, dass Jesus zwar vor 2000 Jahren schon Frieden geschaffen hat, aber dass bis zu seinem zweiten Kommen trotzdem noch Unfrieden herrscht. Und wir hatten das Beispiel schon öfter, aber es ist so treffend, dass ich es hier mal wiederholen möchte. Es stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Juni 1944 entschieden die Alliierten mit der Landung in der Normandie den Zweiten Weltkrieg für sich. Und jeder, der so von außen auf das Kriegsgeschehen blickte, er wusste, das Ding ist durch. Nazi-Deutschland hat keine Chance mehr. Deswegen spricht man im Englischen auch vom D-Day, vom Decision Day. Auf Deutsch der Tag der Entscheidung. Es war entschieden, der Krieg war vorbei, gewonnen. Und doch dauerte der Krieg noch fast ein ganzes Jahr, bis Hitler und seine Verbündeten wirklich kapitulierten. Soldaten starben weiter, Munition wurde verschossen, das Leid hörte erstmal nicht auf. Erst ungefähr 11 Monate später war der Krieg in Europa wirklich vorbei und die Ruhe kehrte vorläufig wieder ein. Und so ähnlich ist es mit dem ersten und zweiten Kommen von Jesus. Jesus hat am Kreuz die Schlacht entschieden bei seinem ersten Kommen. Er hat Frieden gemacht, aber gekämpft wird weiter bis zu seinem zweiten Kommen. Und erst dann wird sich der Frieden überall durchsetzen. Und in dieser Zeit dazwischen leben jetzt wir. Wir haben Frieden mit Gott, aber in dieser Welt herrscht immer noch Krieg. Und deswegen sagt Jesus sogar mal ganz drastisch, Jesus der Friedefürst, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und dieser Kampf, der jetzt noch herrscht, das ist Gottes Kampf. Aber was wir hier in den letzten Versen unseres Kapitels sehen, ist, er nimmt uns als seine Kinder mit hinein in diesen Kampf. Und das sehen wir ab Vers 13. Da heißt es, denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Und ich will deine Söhne, o Zion, erwecken gegen deine Söhne, o Griechenland, und will dich machen wie das Schwert eines Helden. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil wird ausfahren wie ein Blitz. Und Gott, der Herr, wird in die Posaune stoßen und einherfahren in den Stürmen des Südens. Wieder sehr bildhafte Sprache hier, sehr symbolträchtig. Juda und Ephraim, das waren die beiden mächtigsten Stämme des Volkes Gottes. Sie stehen also stellvertretend für Gottes Volk insgesamt. Und auf der anderen Seite steht hier Griechenland, damals die aufstrebende Großmacht. Griechenland steht hier also für die Feinde des Volkes Gottes. Und jetzt wird Krieg geführt. Krieg zwischen Juda und Ephraim und Griechenland. Und was auffällt ist, einerseits ist es Gottes Krieg. Aber Er nimmt uns als seine Kinder mit hinein in diesen Krieg. Ja, er kämpft, aber er kämpft nicht ohne uns. Ja, wir lesen da von dem Bild eines Kriegsbogens. Und er spannt dann diesen Bogen, Gott spannt diesen Bogen in Vers 13. Aber wer sind die Pfeile für diesen Bogen? Interessanterweise Juda und Ephraim, die Kinder Gottes. Die sind die Pfeile für diesen Bogen. Und dabei kämpft er nicht nur zusammen mit uns, sondern er gewinnt auch zusammen mit uns. Vers 15. Der Herr der Herrscharen wird sie, also uns, seine Kinder, beschirmen und sie werden die Feinde verzehren und mit Schleudersteinen unterwerfen. Und sie werden trinken und werden laut sein vor Siegesfreude wie vom Wein und sie werden voll Blut sein wie die Opferschalen, wie die Ecken am Altar. Und der Herr, ihr Gott, wird sie erretten an jenem Tag. Alles, was dir in deinem Leben Sorgen macht, alles, was dir Unfrieden bringt, alles, was dich heute Morgen bedrückt, das hat König Jesus schon besiegt. Und er wird es zusammen mit dir endgültig besiegen. Gott verspricht dir hier für dein Leben auf dieser alten Erde keine Ruhe, noch keine Ruhe. Ganz im Gegenteil. Im Krieg hat so ein Pfeil, der dann immer wieder gespannt wird, im Bogen alles. Nur keine ruhige Zeit. Aber er verspricht dir, mit dir zu kämpfen. Er verspricht dir, dich durchzutragen und dir eines Tages, wenn er ein zweites Mal kommt, um hier den neuen Himmel und die neue Erde zu schaffen, wirklichen und ewigen Frieden zu geben. Wenn wir jetzt dieses Kapitel durchgegangen sind, dann denkst du dir vielleicht, puh, diese ganzen Bilder, die sind echt manchmal gar nicht so einfach zu verstehen. Aber ich hoffe, dass du den Kern mitnehmen kannst. Denn die Botschaft dieses Kapitels ist ganz einfach. Dein König kommt zu dir und schenkt dir Frieden. Und zwar wirklichen Frieden. Frieden, den du jetzt schon mit Gott hast, inmitten des Unfriedens dieser Welt. Frieden, den du eines Tages für alle Ewigkeit genießen und feiern wirst. Vielleicht fragst du dich jetzt, also wenn ich ehrlich bin, du sagst immer, das verspricht Gott hier uns. Aber im Grunde verspricht er das doch der Stadt Jerusalem, den Stämmen Juda und Ephraim und ich stamme doch gar nicht aus dem Volk Israel. Gilt das wirklich für mich? Und die Antwort lautet ja. Ich möchte euch zeigen, warum. In den ersten 8 Versen haben wir von Gottes Reise gelesen. Gott zieht von Stadt zu Stadt und besiegt die Städte, die gegen Jerusalem eingestellt sind. Aber dann plötzlich lesen wir den verwirrenden Vers 7. Ich weiß nicht, ob ihr drüber gestolpert seid. Da sagt Gott plötzlich über eine Stadt der Philister, und ich will sein Blut aus seinem Mund wegschaffen und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen, sodass auch er unserem Gott übrig bleiben soll, wie ein Geschlecht in Juda. In Vers 7 lesen wir plötzlich, dieser Staat wird von Gott nicht vernichtet. Ganz im Gegenteil, Gott verspricht dieser Stadt, dass sie sein wird wie ein Geschlecht in Juda. In anderen Worten, Gott sagt hier, diese Stadt der Feinde Gottes wird dann zu einer Stadt von Freunden Gottes. Ja, was für die Juden eigentlich undenkbar war, verspricht Gott hier. Er sagt, nicht nur Juden, Menschen aus allen Völkern gelten meine Verheißungen. Auch den Philistern. Auch den Deutschen in der Berg im Jahr 2022. Und deswegen lesen wir dann auch in Vers 10, zweite Hälfte über Gottes König, der nach Jerusalem einzieht, Folgendes. Es heißt dort, und er wird Israel Frieden gebieten. Nein, das steht da nicht. Dort steht, er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Jesus wird nicht nur König über Jerusalem und Israel. Jesus wird und ist König der ganzen Welt. Und deswegen gelten alle diese Zusagen auch dir heute. Du hast schon Frieden und du wirst den kompletten Frieden erleben. Was heißt das jetzt für dich konkret? Für morgen vielleicht. Morgen ist wieder Montag und der Unfrieden dieser Welt trifft dich vielleicht morgen auf der Arbeit im Alltag wieder mit voller Wucht. Und ich möchte dir 3 Dinge als Anwendung heute mit auf den Weg geben. Freu dich, kämpfe und vertraue. Drei Anwendungen im Licht der Tatsache, dass wir Frieden haben und Frieden erben werden. Freudig, kämpfe, vertraue. Das erste ist freudig. Vers 9 lesen wir: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Gott fordert dich auf, dass du dich freust. Auch wenn deine aktuelle Situation dir das Gegenteil erzählt. Ewiger Frieden ist dir sicher, weil Gott dich so sehr liebt. Es ist wunderschön, mit welchen Bildern Gott in diesem Kapitel seine Kinder beschreibt. Vers 16 zum Beispiel, als Herde seines Volkes. Es ist wie ein Hirte, der dich auf seinen Armen trägt und festhält, gerade dann, wenn dir der Unfriede dieser Welt über den Kopf zu wachsen droht. Oder ebenfalls in Vers 16, da verwendet er für dich das Bild als Edelsteine am Diadem, funkelnd über seinem Land. Wenn ich ehrlich bin, ich fühle mich im Alltag oft wie Kies oder Schotter. Ich liege irgendwo rum und habe das Gefühl, irgendwelche Leute trampeln auf mir rum. Gott sagt dir, in meinen Augen bist du wie ein funkelnder Edelstein. Freu dich über meinen Frieden jetzt schon, selbst wenn du so viel Unfrieden erlebst. Ich habe dich so lieb, wie ein funkelnder Edelstein wertvoll ist in meinen Augen. Das zweite ist: Kämpfe für den Frieden. Kämpfe für den Frieden, und es hat zwei Seiten. Es bedeutet einerseits, dass du tatsächlich gegen die Einflüsse kämpfst, die dir den Frieden mit Gott rauben wollen. Ja, gegen die Sünde, die dich von Gott wegzieht. Dass du dich auch fernhältst von Dingen, die dich vielleicht von Gott wegziehen wollen, die dich in diese friedlose Welt weiter reinziehen wollen. Dass du Nein sagst dazu. Ja, wir hatten hier in den letzten Versen gesehen, Gott nimmt dich in diesen Kampf mit hinein. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass du ein positiver Botschafter des Friedens wirst in dieser Welt. Weißt du lebst in dieser friedlosen Welt und du weißt, wo Frieden zu finden ist. Zeige das den Menschen. Ja, das Neue Testament ist deswegen an uns als die Kinder des Friedens voll von Aufforderungen. Es sagt: Suche den Frieden und jage ihm nach. Oder: Selig sind die, die Frieden stiften. Oder: Wenn möglich so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Wir haben gesehen, hier auf der Ebene haben wir Frieden, hier auf dieser Ebene oft nicht. Aber das ist nur fast die Wahrheit. Weißt du, es gibt eine Gemeinschaft in dieser Welt, wo Gott uns schon jetzt Frieden ermöglicht hat. Auf dieser Ebene. Und das ist nicht dein Freundeskreis, es ist auch nicht einmal deine Familie, es ist die Gemeinde. Die einzige Gemeinschaft, über die Gott im Neuen Testament sagt: Dort will ich jetzt schon Frieden schenken. Und deswegen ist es so wichtig, gerade hier in der Gemeinde dem Frieden nachzujagen und für den Frieden zu kämpfen. Das dritte ist: Vertraue. Freu dich, kämpfe und jetzt vertraue. Vertraue, dass Gott jetzt bei dir ist, mitten im Unfrieden. Dass er sich um dich her lagert und auf dich aufpasst, wie wir in Vers 8 lesen. Dass er dich ausrüstet für den Kampf, wie wir in den letzten Versen lesen. Vertraue darauf, dass er bei allem Unfrieden und bei aller Stärke, die dieser Unfrieden zu haben scheint, dir eines Tages den Sieg schenken wird. Vertraue darauf, dass wenn du dich mitten im Kampf fühlst, wie Kies oder Schotter, auf dem jeder rumtrampelt, dass du doch in Gottes Augen wertvoll bist, wie funkelnde Edelsteine. Vertraue darauf, dass dich der perfekte Friede erwartet, wenn der König ein zweites Mal wiederkommt. Haben wirklich die Toten das Ende des Krieges gesehen? Gottes Wort sagt uns heute Morgen nein, sondern die, die leben und die, die dem König des Friedens gehören. Amen.